7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 28. Februar, und wir beschäftigen uns in dieser Folge mit der bevorstehenden 10. Kalenderwoche. Unter anderem befassen wir uns mit der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank, dem Mobile World Congress in Barcelona, den Jahreszahlen von Bayer und dem chinesischen Volkskongress. Ein besonderes Augenmerk legen wir jedoch auf eine Veranstaltung aus unserem Haus, nämlich den Finanzplatztag, der nun zum 18. Mal stattfindet. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit Chefredakteur Sebastian Schmidt und Detlef Fechtner, Chefreporter Politik, sowie Martin Pirkel, währungspolitischer Korrespondent, stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Und wir starten mit einem besonderen Event, und wie besonders das ist, merkt man allein daran, dass ich zwei besondere Gäste dazu begrüßen darf, nämlich zum einen unseren Chefredakteur Sebastian Schmidt und zum anderen Detlef Fechtner, Chefreporter Politik der Börsenzeitung. Hallo ihr zwei.
Hallo Franz.
Ja, hallo Franz.
Erstmal direkt eine kurze Erklärung für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die nicht so vertraut sind mit dem Finanzplatztag. Was ist das genau?
Ja, der Finanzplatztag ist für uns eine, wenn nicht sogar die Leuchtturmveranstaltung des Jahres. Und es ist schon die 18. Ausgabe, was auch zeigt, was für ein Erfolg die ganze Veranstaltung ist. Das wollen wir im Prinzip dieses Jahr auch fortsetzen. Und wir haben deshalb Vertreter von allen relevanten Gruppen dabei. Wir haben die Banken sind vertreten, die Börse ist vertreten, Fonds sind vertreten. Natürlich haben wir auch Fintechs dabei. Wir haben auch alle Politiker, die sich für den Finanzplatz einsetzen und die entsprechenden Initiativen vertreten. Also im Prinzip alle, die ein Interesse am Finanzplatz Frankfurt haben und ja mitwirken daran, dass das Finanzzentrum in Zentraleuropa ist, das er ist, sind da und tauschen sich zur Zukunft des Finanzplatzes aus. Und das ist dieses Jahr sicherlich auch wieder eine spannende Veranstaltung.
Ja, es ist ja jetzt auch gerade vom Timing her sehr interessant. Wir leben ja in bewegten Zeiten. Was wird denn auf der Agenda stehen?
Also, weil du Timing sagst, muss ich noch eine kleine Schleife drehen und sagen, das Timing, wir hatten so ein bisschen Angst, weil es ist Rosenmontag und es ist Faschingsdienstag. Das hat aber erfreulicherweise nicht dazu geführt, dass wir Absagen bekommen haben. Ganz im Gegenteil, wir haben sehr viele Zusagen von prominenten Vertretern der Kreditwirtschaft und der Politik bekommen. Reden wir gleich in einer Minute drüber. Du willst wissen, was steht im Mittelpunkt? Ja, die beiden Begriffe Finanzplatz und Finanzbranche. Wo stehen die im Moment in Deutschland? Sind die wettbewerbsfähig? Das große Wort im Moment, Wettbewerbsfähigkeit. Wie lautet der Ausblick und was können wir von der Regulierung erwarten? Und da kommen wir wieder zum Timing. Wir sind eine Woche nach der Bundestagswahl. Das ist natürlich ein perfektes Timing, weil wir sehr gut darüber reden können, was sind jetzt die Erwartungen an die neue Bundesregierung.
Okay, das sind jetzt die großen Themen, aber natürlich, das ist eine zweitägige Veranstaltung und da wird sich auch um Details gekümmert. Was sind denn vielleicht so weniger große Themen, aber die trotzdem wichtig sind für den Finanzplatz, die auf dem Finanzplatztag zur Sprache kommen?
Also ich fange mal ganz kurz an, vielleicht kann ja Sebastian noch ergänzen, aber wir haben natürlich, das ist Teil jedes Finanzplatztages, auch sehr granulare Panels, sehr themenspezifische Panels. Das ist dann Tokenisierung, das ist dann Digital Assets und digitale Währungen. Das ist aber auch eine Frage von Finanzinnovation, Zugang zu Finanzdaten, Stichwort FIDA, was kommt da an Regulierung? Wir haben künstliche Intelligenz, haben wir.
Digital Assets, ja, hatten wir schon gesagt, Blockchain, digitaler Euro wird Thema sein, Cybersecurity, ich meine, ganz wichtiges Thema, jetzt gerade auch vor dem Hintergrund Ukraine, Russland. Und jetzt auch vielleicht die, sag mal, Herausforderungen, die dazukommen, weil die Amerikaner ein bisschen anders unterwegs sind. Also Themen gibt es, glaube ich, noch und nöcher. Und KI-Versprechen natürlich ist auch Thema, weil auch da ist es so, sehr vieles schon angedacht, noch sehr wenig umgesetzt. Wir gehen ein bisschen darauf ein, woran liegt es, was sind die Felder, wo kann was passieren am ehesten. Und also, wie gesagt, Themen gibt es noch und nöcher. Und das Gute ist, dass wir so ein zweitägiges, umfangreiches Programm haben. Vielleicht kleiner Hinweis dazu, der erste Tag, das sind mehr so die großen Themen und um viele Detailthemen, also gerade so im Fintech-Bereich, im Tech-Bereich, da geht es am zweiten Tag drum. Das heißt, je nachdem, wie man seine Zeit aufteilen will, natürlich schön, wenn man an beiden Tagen da ist, aber wer an dem einen oder anderen mehr interessiert ist, kann sich dann auch entsprechend orientieren.
Okay, ein Stichwort ist ja schon gefallen, prominent besetzt. Wer ist denn mit von der Partie?
Also, wir haben als Eröffner der ganzen Konferenz Jörg Cookies gewinnen können, den amtierenden Finanzminister. Wir haben mit dabei die Chefin der EZB-Bankenaufsicht, also sozusagen Europas oberste Bankenaufseherin, Frau Claudia Buch. Wir haben dabei Verena Ross, das ist die Chair von der ESMA, also von der Europäischen Marktaufsichtsbehörde. Und wir haben natürlich sehr viele Vertreter der Kreditwirtschaft. Wir haben KfW-Chef Stefan Wintels. Wir haben Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp. Wir haben den CEO der Europaeinheit von UBS, Tobias Vogel, dabei. Wir haben die Deutschlandchefin von Barclays, Ingrid Hengster, dabei. Wir haben aus der DZ-Bank, aus dem Vorstand, Suat Benkredda dabei. Von Investorenseite Anja Mikus. Sie leitet den Atomfonds, den Fonds für die Abwicklung der Kerntechnik. Das ist ein ganz schwerer staatlicher Fonds. Wir haben aber auch Oliver Behrens als Chef von Frankfurt Main Finance dabei und wir haben auch klassisch Vertreter der Fondsbranche dabei, die den Vormittag des ersten Tages bestreiten. Das wird Vincenzo Vedda sein diesmal von der DWS und Hans-Joachim Reinke von Union Investment.
Okay, also das klingt sehr, sehr interessant.
Ich habe den Börsenchef vergessen. Stefan Leitner ist natürlich auch mit von der Partie. Also da kommen noch ganz viele andere, aber man sieht schon, hier ist wirklich der Finanzplatz vertreten.
Und wenn du jetzt hier sagst, wo wird das sein?
Ja, das wird an der alten Börse sein, bei der DRK, also direkt bei Bulle und Bär im Zentrum von Frankfurt. Ich glaube, besser gelegen geht's nicht. Also wir können auf jeden Fall, Detlef hat ja die Liste ließ sich eigentlich noch fortsetzen. Also wir haben Top-Redner, also wir können, glaube ich, eine sehr spannende Veranstaltung versprechen. Was wir nicht versprechen können, ist, ob nicht doch jemand verkleidet kommt, weil, wie gesagt, Fasching. Aber wir können auf jeden Fall versprechen, dass ernsthaft gesprochen wird und dass es spannende Themen sind, die wir hier angehen können.
Dann meine letzte Frage für all diejenigen, die daran interessiert sind. Gibt es noch Tickets? Und wenn ja, wie kommt man an die ran?
Also das Einfachste ist, dass man sich die Webseite dazu aufruft. Die findet man unter live.börsen-zeitung.de. Also live wie lebendig mit V. live.börsen-zeitung.de. Und dort sind alle wichtigen Informationen zur Agenda, zu den Sprechern, Vortragenden, Panelisten und natürlich auch, wie man sich anmelden kann.
Okay, vielen, vielen Dank. Ich werde den Link natürlich in die Shownotes packen. Nochmal danke an euch beide, dass ihr den Finanzplatztag uns jetzt so anschaulich dargestellt habt.
Gerne, Franz.
Ja, gerne. Und ich hoffe, wir sehen uns beim Finanzplatztag dann wieder. Danke.
Nun wenden wir uns einem weiteren Ereignis zu, das in der kommenden Woche im Fokus stehen wird, nämlich der Zinssitzung der Europäischen Zentralbank. Und zu diesem Thema begrüße ich unseren währungspolitischen Korrespondenten Martin Pirkel. Hallo Martin.
Hallo Franz.
Martin, im EZB-Rat scheint große Einigkeit darüber zu herrschen, den Leitzins erneut um 25 Basispunkte zu senken. Und dennoch könnte der Zinsentscheid kontrovers werden. Weshalb?
Ja, es geht zum einen um die Stellungnahme, die die EZB ja immer im Zusammenhang mit einem Zinsentscheid veröffentlicht. Bereits nach dem letzten Zinsentscheid Ende Januar hat sich angedeutet, dass es eine Diskussion über die Passage geben könnte, in der die EZB aktuell noch festhält, dass die Geldpolitik restriktiv wirkt, also die Wirtschaft abbremst und damit auch den Inflationsdruck. Und jetzt hat Isabel Schnabel, EZB-Direktorin, diese Debatte nochmal befeuert, indem sie unter anderem in einem Interview mit der Financial Times sehr öffentlichkeitswirksam platziert hat, dass sie Zweifel daran hat, ob die Geldpolitik noch weiterhin restriktiv wirkt. Und das auch nochmal in öffentlichen Reden danach unterstrichen. Von daher könnte es eine Debatte um diese Passage geben.
Okay, dann wird darüber debattiert werden. Mit wie vielen Zinssenkungen ist denn dann voraussichtlich noch zu rechnen?
Ja, das ist natürlich auch immer nicht so einfach zu beantworten. Es wird wahrscheinlich dann demnächst, auch das möchte Isabel Schnabel ein bisschen voranstoßen, dass man in der EZB überhaupt darüber spricht, wann vielleicht der Zeitpunkt gekommen sein könnte, um zu pausieren oder sogar ganz zu stoppen mit Zinssenkungen. Weil bislang hat die EZB ja in den Ratssitzungen darüber noch nicht diskutiert, nach Aussage von Lagarde. Ich gehe davon aus, dass es jetzt mutmaßlich auch nächste Woche noch nicht der Fall sein dürfte, aber vielleicht dann in den darauffolgenden Sitzungen. Und ich denke mal, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass wir gegen Ende des Jahres einen Einlagensatz von 2% haben. Das wären inklusive der erwartbaren Zinssenkung in der kommenden Woche, die du ja bereits angesprochen hast, dann 3 Zinsschritte nach unten um 25 Basispunkte. Es könnte aber durchaus weniger oder mehr werden. Es hängt so von verschiedenen Faktoren ab.
Du sprichst jetzt von verschiedenen Faktoren. Welche sind das?
Ja, zum einen ist es das Lohnwachstum. Da preist die EZB ja ein, dass wir einen deutlichen Rückgang sehen werden im Laufe des Jahres. Und das wird zentral sein für die EZB bei der Frage, ob die Dienstleistungsinflation so stark abbremst, wie sie die EZB eben prognostiziert. Sollte das nicht der Fall sein, haben wir wahrscheinlich einen höheren Inflationsdruck und damit vielleicht weniger Zinssenkungen. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der aber wahrscheinlich noch viel relevanter ist, ist, was Donald Trump umsetzen wird in seiner Zollpolitik und wie die möglichen Gegenreaktionen der EU ausfallen könnten. Weil da kann man sich nämlich auch einiges vorstellen, sowohl in Richtung höheren Inflationsdruck in der Eurozone als auch niedrigeren Inflationsdruck durch ein deutlich schwächeres Wirtschaftswachstum. Sollte letzteres der Fall sein, dann würden wir wahrscheinlich mehr Zinssenkungen sehen.
Okay. Wo du aber jetzt gerade sowieso schon über Inflationsdruck sprichst, es werden ja neue Projektionen der EZB zu Inflation, aber auch zum Wirtschaftswachstum erwartet. Womit kann man da rechnen?
Ja, da es eben viel Unklarheit noch herrscht bezüglich Trump und eben Gegenreaktionen der EU, wird das wohl noch nicht berücksichtigt werden in den Hauptprognosen, sondern eher vielleicht in Nebenszenarien kurz erwähnt, aber eben nicht in der Hauptprognose. Von daher erwarte ich da keine großen Revisionen, weder bei Inflation noch bei Wirtschaftswachstum. Und die EZB dürfte auf jeden Fall dabei bleiben, dass sie davon ausgeht, ihr Inflationsziel von 2% im Laufe des Jahres auch nachhaltig zu erreichen.
Okay, also vielen Dank, Martin, für diesen kurzen Überblick zu den wichtigsten Aspekten, die bei der EZB-Zinssitzung in der nächsten Woche eine Rolle spielen dürften.
Gerne.
Daneben gibt es in der anstehenden Woche noch weitere spannende Termine. Am Montag etwa startet der Mobile World Congress in Barcelona. Und der MWC war früher das große Treffen der Telekommunikationsbranche. Doch heute ist er viel mehr als das. Es ist eine globale Technologieshow, die Innovationen aus verschiedensten Bereichen präsentiert. Besonders bemerkenswert dabei, während viele Messen nach der Pandemie strauchelten, hat der MWC schnell wieder Fahrt aufgenommen. Und das mit ungebremstem Wachstum. Und wie erwähnt, dreht es sich längst nicht mehr nur um die klassischen Telekom-Ausrüster. Die großen Player der Technologiebranche bestimmen zunehmend das Geschehen. Und auch Themen wie der Ausbau und die Sicherheit digitaler Infrastrukturen bleiben weiterhin essentiell. Ein Blick auf die Keynote-Speaker zeigt, wie sich die Landschaft verändert. Natürlich sind Top-Manager der Telekom-Riesen wie Tim Höttges von der Deutschen Telekom, Christel Eidemann von Orange oder Margarita de la Valle von Vodafone dabei. Aber ein besonderer Name sticht heraus, Arthur Mensch, Mitgründer von Mistral, einem aufstrebenden Unternehmen im Bereich künstliche Intelligenz. Wie gesagt, eine globale Technologieshow, die Innovationen aus verschiedensten Bereichen präsentiert. Am kommenden Mittwoch zieht Bayer Bilanz für das Geschäftsjahr 2024. Doch große Überraschungen bei den Zahlen sind eher unwahrscheinlich, denn schon nach den ersten 9 Monaten war klar, einen versöhnlichen Jahresabschluss wird es nicht geben. Der Bayer-Konzern musste seinerzeit die Prognose für das bereinigte operative Ergebnis zurücknehmen und der Ausblick für 2025, der war ein echter Schock für Investoren. Kein Wunder, dass die Aktie allein 2024 über 40% an Wert verloren hat. Aber es gibt vielleicht auch Licht am Ende des Tunnels. Immerhin scheinen Analysten das Abwärtspotenzial mittlerweile als begrenzt anzusehen. 18 Experten bewerten die Aktie neutral, 3 sprechen eine Kaufempfehlung aus und Verkaufsempfehlungen gibt es keine. Besonders im Fokus steht nun die Pharmasparte. Sollte sie die Erwartungen erfüllen, könnte das die Aktie stabilisieren. Doch eine große Unbekannte bleibt, die Rechtsstreitigkeiten. Bleiben jedoch schlechte Nachrichten aus der Klagefront aus, könnte das Bayer tatsächlich etwas Luft verschaffen. Am Mittwoch startet in Peking der chinesische Volkskongress. Eine Woche voller parteipolitischem Zeremoniell, aber auch wichtiger wirtschaftspolitischer Weichenstellungen für 2025. Schon jetzt ist indes klar, China bleibt beim Wachstumsziel von 5%, und zwar das dritte Jahr in Folge. 2024 wurde diese Marke jedoch nur durch einen Stimulusendspurt im letzten Quartal erreicht und auch diesmal könnte es nötig werden, die Wirtschaft mit gezielten Maßnahmen anzukurbeln. Ein möglicher Anlass für neue Stimuli? Handelskonflikte mit den USA. Nach der Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus sind neue Spannungen mit China nicht unwahrscheinlich. Peking will sich deshalb wirtschaftlich stabil aufstellen, mit mehr Binnennachfrage und Konsum anreizen. Ein weiteres wichtiges Thema ist die fiskalpolitische Lockerung. Premierminister Li Qiang wird am Mittwoch den Jahreswirtschaftsbericht vorstellen und Analysten erwarten eine offensivere Ausweitung der Budgetdefizitquote. Die lag bislang bei nur 3% des Bruttoinlandsprodukts. Außerdem könnten Maßnahmen zur Konsumförderung und Sozialpolitik folgen, etwa höhere Renten und mehr Familienförderung. Aber nicht nur die Wirtschaftspolitik ist spannend, sondern auch die geopolitische Lage. Außenminister Wang Yi wird sich zur Rolle Chinas auf der Weltbühne äußern. Besonders interessant, wie positioniert sich Peking gegenüber den USA und dem Ukraine-Konflikt? Trump hat mit direkten Verhandlungen mit Putin neue Akzente gesetzt, eine Entwicklung, die China als engen Partner Russlands genau beobachten dürfte. Und nun zu dem, was die anstehende Woche darüber hinaus noch zu bieten hat. Am Sonntag wird die Wahl zur hamburgischen Bürgerschaft durchgeführt. Am Montag sind die Börsen in Südkorea wegen des Feiertags Tag der Unabhängigkeitsbewegung geschlossen. Die Schweizerische Notenbank veröffentlicht ihr Jahresergebnis für 2024 und in den USA werden Zahlen zum Pkw-Absatz im Februar veröffentlicht. Am Dienstag startet die internationale Tourismusbörse ITB in Berlin. Sie ist bis Donnerstag angesetzt und in Washington spricht US-Präsident Donald Trump vor dem Kongress in der Address to a Joint Session of Congress. Am Mittwoch überprüft die deutsche Börse planmäßig die Zusammensetzung der DAX-Indexfamilie. Am Donnerstag treffen sich die EU-Justiz- und Innenminister sowie ebenfalls der EU-Wettbewerbsfähigkeitsrat in Brüssel. Und es steht nicht nur der Zinsentscheid der EZB an, sondern auch der türkischen Zentralbank. Zum Wochenabschluss ist Equal Pay Day. Dieser Tag gibt an, wie viele Tage Frauen im Schnitt zusätzlich arbeiten müssten, um das durchschnittliche Gehalt von Männern zu erreichen. Der Fortschritt in diesem Punkt geht sehr langsam vonstatten. 2006 lag der geschlechterspezifische Verdienstabstand noch bei 23%. Von 2020 bis 2024 verharrte er bei 18%. Jetzt sind es 16% bzw. 4,10 Euro brutto die Stunde. Und geht es in diesem Tempo weiter, dauert es bis in die erste Hälfte der 2070er Jahre hinein, dass der Equal Pay Day auf den 1. Januar fällt. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsenzeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 27. Februar. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und erholen Sie sich gut am bevorstehenden Wochenende. Wir befinden uns ja mitten im Höhepunkt der närrischen Zeit, sollten Sie also zu den Karnevalsbegeisterten gehören. Viel Spaß am Wochenende und in den Tagen danach. Alles Gute.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.